Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen zur Leadership Lounge. Wie schön, dass du da bist. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir eingeladen. Er hat 45 eigene Geschäfte in Deutschland und Fachhändler von Norderney bis Rotach-Egern. Zudem verkauft er in 50 Ländern auf 5 Kontinenten. Doch nicht nur das, ich freue mich heute ganz besonders, ihn begrüßen zu dürfen, weil mich auch eine persönliche Geschichte mit dem Produkt verbindet. Und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer von euch den Bräuninger in Stuttgart. Und als ich ein Kind war, da bin ich da immer mit meinen Großeltern einkaufen gegangen und ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Großeltern, vor allem zu meinem Großvater gehabt. Und das Erste, was wir tatsächlich gemacht haben, war jedes Mal in die Hemdenabteilung zu gehen, weil mein Großvater nämlich ein ganz großer Van Laak-Fan war und lauter Van Laak-Hemden gekauft hatte oder auch anhatte. Und damit verbinde ich diese Marke ganz doll auch mit meinem Großvater. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dich heute begrüßen zu dürfen, Christian. Hier bei mir Christian von Daniels. Er ist 100% Business Owner von Laak. Darüber hinaus hat er noch ein Restaurant, das übrigens Borussia Mönchengladbach beliefert. Er hat ein Hotel und die Modekette Sir. Und ich erlebe dich immer, Christian, als jemand, der auf der Suche nach neuen Wegen ist, nach neuen Innovationen. Und so gibt es seit 2023 auch Van Laak Medical Fashion, ein Meisterwerk der Textilforschung. Und ich finde es super spannend, weil wie ich das verstanden habe, ist das ein Jersey-Stoff, der wahnsinnig gut zu waschen ist bei hohen Temperaturen und deshalb eben auch für den medizinischen Bereich so geeignet ist. Witzigerweise saß ich gestern Abend mit einer Freundin zusammen, die Oberärztin ist, und die war mega begeistert von dieser Idee. Sie hat gesagt, oh, diese Klinikklamotten, sie hasst es, da drin rumzulaufen. Und von daher ist das ja wirklich eine neue Innovation, die auch beim Verbraucher sehr gut ankommt. Ja, Christian, ich erlebe dich, wie gesagt, wie jemand mit einem offenen Auge durchs Leben geht, auf der Suche nach Innovation. Wie machst du das?
Ja, das kann man nicht so machen, dass man morgens aufsteht und fährt ins Büro, setzt sich an den Schreibtisch und sagt, heute von 10 bis 12 bin ich mal innovativ. So funktioniert es natürlich nicht, sondern das sind Dinge, die sich im Leben ergeben. Man geht mit offenen Augen durch die Welt und sieht Dinge und spricht mit Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man mit den Menschen spricht, offen ist. Dann hört man was und dann sieht man etwas und überlegt sich, können wir da was draus machen? Ja, also wenn wir mal das Stichwort Medical Fashion aufgreifen, wie kam es dazu? Ursächlich war ganz klar die Pandemie, in der ja auf einmal unser herkömmliches Geschäft gar nicht mehr laufen durfte. Wir mussten ja alle Geschäfte schließen. Lockdown, etwas, was es noch nie gab. Und wir waren gezwungen, von heute auf morgen den Schalter umzulegen, etwas anderes zu machen. Zum Glück hatten wir sehr, sehr früh angefangen mit Masken zu handeln, schon bevor die Pandemie so richtig hier in Deutschland losging, hatten wir das Thema aus Asien übernommen. Wir haben dort einen Betrieb in Vietnam. Dort war die Pandemie etwas früher angekommen. Also wir waren ganz vorne mit diesem Thema, haben auch ein sehr gutes Produkt entwickelt und wurden dann sehr schnell Marktführer in Deutschland mit diesen technisch wirklich sehr guten Stoffmasken, dreilagig und wirklich wirksam. Und auf dem Wege kamen wir dann auch in Krankenhäuser hinein als Lieferanten. Und zum Glück hatte ich mit Krankenhäusern bis dahin nicht viel zu tun und begegne dann den Menschen. Da sind wir beim Thema, den Menschen, die dort arbeiten. Und wie sehen die aus? Ja, man schaut sich die an und auf einmal fällt auf, die sehen schrecklich aus, ja, wie die gekleidet sind. Was sind das für Klamotten, die die tragen? Und man fragt sich, muss das sein? Geht das nicht besser? Geht das nicht schöner? Ja, bei uns fängt ja immer alles mit dem Thema an, es muss gut aussehen. Wir wollen, dass der Mensch ein bisschen besser aussieht. Dann kommen erst die Funktionen. Ja, Funktionen darf es auch haben, aber du musst besser aussehen. Und das war der Ansatz, besser aussehen, ein besseres Produkterlebnis, bequemer, angenehmer. Und dann fängt man an, mit den Leuten zu sprechen. Ja? Macht das Spaß, so ein Zeug zu tragen? Die Antwort, nein. Und das war so der Anstoß, ja.
Ich höre jetzt drei Dinge raus. Einmal erstmal die Leute anschauen und ihnen zuhören, so ein bisschen zu gucken, wer ist denn da eigentlich, also mit einem offenen Auge durch die Welt zu gehen. Und aber auch dieses, es ist fast für mich schon wert, wir wollen, dass Menschen besser aussehen, also so einen ästhetischen Wert zu haben. Ich mache einen kleinen Schwank zur Kultur und zu euren Werten. Gehört das da auch mit dazu?
Ja, das gehört nicht nur dazu, das steht ganz vorne an. Ja? Viele Menschen denken immer an ein hochpreisiges Produkt, das hat alle möglichen technischen Eigenschaften, so wie ein, ich sag mal, wie ein Porsche ganz viel PS hat oder einen großen Hubraum. Aber darauf kommt es letzten Endes nicht vorrangig an. Der Mensch, der für Kleidung etwas mehr Geld ausgibt, der möchte auch besser aussehen und sich besser fühlen, ja. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist etwas, was in der medizinischen Industrie vollkommen zu kurz kommt. Das hatte man da gar nicht auf der Agenda. Ja, man hat dann immer gesagt, wenn wir in die Gespräche einstiegen, das Produkt muss funktionieren, das muss kochfest sein, hygienisch geeignet und die Flecken müssen wir gut rausbekommen und so. Aber die Dinge, die uns bewegen bei schöner Kleidung, die standen überhaupt gar nicht auf der Liste, ja.
Das trifft sich genau exakt mit diesem Gespräch, das ich gestern hatte, tatsächlich, weil die Geschichte, die Freundin mir erzählt hat, dass sie in die Klinik mal kam, in Zivil sozusagen, und dann eine Schwester gesagt hat, oh, sie dürfen hier gar nicht in die Notaufnahme, dann hat sie erkannt und meinte total erstaunt, oh, du siehst ja plötzlich so gut aus. Und das ist ja genau dieses in diesen Krankenhauskleidung, dieses nicht sich wohlfühlen, weil ich sehe nicht gut aus. Und wenn ich dann wieder, kommt mir gerade, auf den psychologischen Aspekt kommen, in unserer Stärke und richtig in unserer Kraft, in unserer Arbeit können wir dann gut machen, wenn wir uns auch wohlfühlen. Und dann spielt das sicher auch zumindest zum kleinen Grad mit ein.
Ja, und in der heute wichtigen Thematik des Fachkräftemangels hat der Mensch ja zunehmend diesen Anspruch, sich wohlzufühlen am Arbeitsplatz. Und wenn der Arbeitgeber das nicht bieten kann, dann finde ich einen anderen Arbeitgeber, ja. Und da treffen wir tatsächlich auf einen sensiblen Nerv bei den Menschen, aber auch bei den Entscheidern, dass sie zunehmend jetzt zuhören, wenn wir sagen, Mensch, ihr müsst dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Ich habe kürzlich einen wichtigen Entscheider, das war auf dem österreichischen Markt des medizinischen Sektors, auf den ich traf, der sagte, bei uns im Unternehmen ist das Wichtigste für die Mitarbeiter, ist Essen und Kleidung. Ja, also die medizinische Kleidung und das Essen. Die bieten also sehr viel tolles Mittagessen und werden verpflegt, die Leute. Das haben wir übrigens bei uns im Unternehmen auch eingeführt, vor längerer Zeit schon, dass wir mit unserem Restaurant hier auch in der Firma ein Catering machen mit einem tollen Essen jeden Mittag. Und wir motivieren auch unsere Mieter. Wir haben in einem Nachbargebäude einen Mieter, eine IT-Firma. Die geht sogar so weit, dass die à la carte essen dürfen bei uns im Restaurant. Entweder Catering oder im Restaurant selbst. Weil sie sagen, die Mitarbeiter verwöhnen, das steht ganz oben. Ja? Und das sind eben diese Themen, Kleidung, gut aussehen und Essen.
Ja, wo wir auch wieder in ein Thema reinkommen, wo Essen ja wahnsinnig, also ich sag immer gerne, du bist, was du isst. Und ein gutes Essen macht ja auch etwas mit dir. Es sorgt dafür, dass deine Energie oben ist wieder. Und sich da wirklich Mühe zu geben, auch aus Mitarbeitersicht könnte ich mir das gut vorstellen. Da hätte ich mehr Lust, zum Arbeitgeber zu gehen, der mir ein gutes Essen noch bietet und nicht so dieses, ich denke gerade so an so ein Batsch-Klatsch-Mensa-Kantinen-Essen. Ja, das sind total spannende Aspekte auf die Mitarbeiterbindung, die vielleicht auch so ein bisschen ja outside the box gedacht sind. Also nicht dieses klassische, wir stellen nochmal einen Obstkorb hin, Oder ich sage jetzt mal, mein Ansatz ist immer zu gucken, dass die Kultur auch gut funktioniert, dass sich die Mitarbeiter einfach in dieser Atmosphäre wohlfühlen, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Aber da nochmal diesen Aspekt Kleidung und Essen reinzubringen, finde ich sehr spannend.
Ja, also das war wie gesagt der Ansatz, hier in diesen medizinischen Sektor einzusteigen, war die Beobachtung bei diesem neuen Vertriebsfeld, das auf einmal sich öffnete durch die Pandemie und die Menschen, die man da traf, die Kommunikation mit denen. Und da sind wir beim Ausgangspunkt, wie kommt man da drauf, sowas zu machen? Ja, man stellt plötzlich fest, da ist niemand, der da was Tolles macht. Ja, das ist alles sehr funktional und die Emotionen, die Faktoren, die uns in der Mode umtreiben, die spielen eigentlich kaum eine Rolle, sondern es sind sehr dominiert durch funktionale Aspekte. Und da müssten wir mit Emotionen, mit gut aussehen, mit Wohlfühlen, da müssten wir Argumente hineinbringen können, die es da noch nicht gibt. Mhm. Seitdem kümmern wir uns darum. Ja? Es ist dann doch nicht so einfach, weil der Markt ist erstmal festgefahren und das haben wir immer so gemacht und diese Sprüche, die kennt man ja, wenn man mit etwas Neuem kommt. Aber zunehmend, muss ich sagen, schmilzt das Eis, ja, bei den Abnehmern. Und wir kommen sehr gut voran.
Das klingt gut. Ihr sagte ich vorher in der Einleitung, dass du 100% Business Owner von Verlag ist, bist. Erzähl mir doch gerne oder erzähl uns doch gerne einmal, wie es zu dieser Erfolgsgeschichte kam oder wo du auch angefangen hast.
Ja, das war am Anfang nicht gleich so, sondern ich hatte, als der Einstieg erfolgte in das Unternehmen Verlag, das war im Jahr 2002, hatte ich einen Partner dabei. Der Partner aus dem Private Equity Sektor war auch derjenige, der den Deal gebracht hat. Und wir haben das dann zusammen gemacht, also zusammen die Firma erworben. Ich hatte von vornherein eine kleine Mehrheit von 51%, aber wir haben in dieser Partnerschaft viele Jahre zusammengearbeitet, wobei der Partner nicht operativ tätig war, sondern eben nur als Investor. Und das lief auch sehr gut über fast 20 Jahre. Aber irgendwann entstand der Wunsch des Partners auch mal, sich anders zu orientieren. Fair enough, nach so vielen Jahren. Viele Finanzinvestoren wollen ja viel früher schon einen Exit realisieren. Und das war im Jahre 2019, dass dann sich die Gelegenheit ergab, dem Partner diese Anteile abzukaufen. Und seitdem bin ich alleiniger Business Owner. Und das ist auch ganz gut, ja. Aber es ist nicht zwingend. Also es kann sich auch mal wieder ändern. Das hat sich so ergeben. Es war dann sicherlich ganz vorteilhaft, weil kurz danach kam eine sehr gute Zeit für unser Unternehmen. Eben die Pandemie war ja anders als bei fast allen anderen für uns eine gute Zeit, weil wir sie nutzen konnten, um andere Businesses schnell aufzubauen, eben in diesem Medical-Sektor. Ja.
Also auch das, diese Möglichkeit, diese Krise zu nutzen.
Ja.
Absolut. Ja, und was mich sehr brennend interessiert, ist, was deine Kinder kommen auch immer mehr ins Unternehmen mit rein, richtig? Erzähl mir doch mal, wie das abläuft, was da dein Geheimrezept ist, dass es funktioniert oder welche Stellen vielleicht auch ein bisschen schwierig sind.
Also erstmal Geheimrezept oder Rezept überall, überhaupt. Ich möchte mal sagen, das gibt's eigentlich nicht. Man kann da meiner Ansicht nach nicht so ein Rezept rausziehen und so läuft das, ja. Das versuchen ja einige, nicht? Die dann sagen, ja, wir haben das sehr programmiert, wie wir unsere Kinder nach und nach heranführen an diese Rolle, hier den Unternehmer, den Nachfolger zu spielen. Davon halte ich relativ wenig. Man sollte den Kindern völligen Freiraum lassen, zu machen, was sie möchten, wo sie Lust drauf haben. Ja, es kann ja etwas ganz anderes sein. Du kannst Musiker werden, du kannst Pfarrer werden, Arzt, haben wir gerade drüber gesprochen. Also ganz andere Dinge, und es ist ja nicht zwingend so, dass man im Unternehmen das machen muss oder sollte, was nun der Vater sein Leben lang gemacht hat. Und dies haben wir auch so mit den Kindern, sind wir immer so umgegangen, dass wir denen das völlig freigestellt haben. Meine Frau teilt da ganz und gar meine Ansicht. Und es hat sich bei den Kindern deshalb auch so ergeben, dass sie erstmal andere Dinge gemacht haben. Allerdings von vornherein, das war vielleicht ein ganz guter Umstand, schon in der Wirtschaft, also die haben BWL studiert. Jetzt spreche ich mal von den beiden älteren Kindern. Eine Tochter, die 34 ist, ein Sohn jetzt 31. Und die haben beide BWL studiert. Also von daher schon mal eine Richtung, die ja nicht ganz so falsch ist. Sind aber erstmal in ganz andere Unternehmen gegangen. Also die ältere Tochter war bei Amazon. Mhm. Und der Sohn war in Startups in Berlin, die aber auch sehr digital unterwegs sind. Und das fand ich toll, dass sie immer was ganz anderes machen als der Vater. Und jetzt nicht gleich Kleidung, Textil, das muss ja nicht sein. Aber irgendwann ergab sich das, dass wir gesagt haben, Mensch, versuch das doch mal. Aber dann haben wir das mehr so auf der Basis eines qualifizierten Praktikums gemacht, mal hineinschnuppern. Und siehe da, es hat beiden dann ganz gut gefallen. Und es ergab sich die Möglichkeit, insbesondere durch den Aufbau von Online-Stores in unseren beiden Unternehmen, dass die Kinder da eine Rolle übernehmen konnten. Und da sind wir heute gelandet, dass die beide unsere Online-Stores machen. Und ja, macht Spaß.
Das klingt sehr gut.
Ja.
Wie ist das in dieser Rolle Vater und Kinder? Gibt es ja dann trotzdem manchmal, oder nehme ich an, ne, kann ja natürlich auch ganz anders sein, aber so meine Vorstellung wäre, dass es dann bei manchen Sachen dann so gibt, auch wer entscheidet das jetzt wie, Schwierigkeiten. Habt ihr da Situationen gehabt oder wie hast du das gelöst?
Ja, vielleicht ist das das Glück dieser Zeit, dass wir mit dieser Digitalisierung ein Gebiet haben, ein Feld haben, wo ja dieser berühmt-berüchtigte große Schatten des Vaters oder jedenfalls der Persönlichkeit, der dann die Kinder nachfolgen sollen, der Schatten ist ja nicht so sehr groß, ja, den ich da werfe, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen. Und deswegen stehen die Kinder dann nicht im Schatten des Vaters, sondern ganz im Gegenteil. Die Expertise, die sie da mitbringen und die Initiative ist ja eher besser und anders als das, was ich da bieten kann. Und es ist sozusagen ein ganz eigenständiges Feld, das sie entwickeln, das sie aufbauen. Und ich mische mich sehr wenig da ein. Natürlich sehe ich jeden Morgen Zahlen und so, darüber wird sicherlich gesprochen. Aber das wie wir das machen, das machen die sehr eigenständig.
Also da quasi auch die Haltung und oder auch die Fähigkeit für dich selber zu sagen, hey, da weiß ich, da ist die Expertise des anderen viel größer und ich kann das auch anerkennen.
Ja.
Weil auch das, also ich habe so die ein oder andere Übergabe und Übernahme mal begleitet und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Deshalb bohre ich gerade auf den Punkt so ein bisschen rum.
Ja, aber das ist ja nochmal wiederholt gerade der Vorteil dieses Sektors. Normalerweise ist es so, dass der Vater dann kommt und sagt, ja, aber jetzt sollte man das nicht so machen, das haben wir doch immer so gemacht. Ja? Und es war doch gut, nicht? Das müssen wir doch weiter so machen, das haben wir immer so gemacht, dieser typische Spruch. Ja, aber mit dem Online-Store, den gab es ja gar nicht. Ja? Also das haben wir ja nicht immer so gemacht, das haben wir gar nicht gemacht. Nicht? Ja. Das ist halt ein neues Gebiet und das ist das Tolle. Ja? Es gibt den Vergleich nicht mit dem, wie es der Vater gemacht hat und wie er es vielleicht besser gemacht hat. Das gab es einfach gar nicht. Und das ist eine Riesenchance. Und ich sehe das auch in anderen Unternehmen. Nehmen wir doch mal Sixt, ja, wo auch die Söhne jetzt ja mittlerweile sogar im Vorstand sind. Und aber insbesondere auch da die Digitalisierung, das für die Söhne neue Feld war, auf das sie sich gestürzt haben, einschließlich so völlig neuer Businessfelder wie Carsharing und so. Oder nehmen wir den Hotel Reservation Service, ist für mich auch mal so ein Beispiel aus unserer Heimat Köln, wo dann auch der Vater der Gründer war des Unternehmens und mit den alten damaligen Methoden, also eines solchen Reservierungsservice mit Fax und so einem Katalog aus Papier, die Sache sensationell gut aufgebaut hat. Und der Sohn war dann derjenige, der das Ganze ins Netz gestellt hat. Ja, das, die Digitalisierung eröffnet da einfach ein Feld, eine mit der Vergangenheit nicht vergleichbare Ebene zu schaffen und damit etwas, was aus dem Vergleich herausfällt mit dem Vater. Das ist ganz eine elegante Lösung, ja, des Problems. Mhm.
Wenn du jetzt so zurückschaust auf deine letzten Jahre, sage ich mal, als Unternehmer, ne? Und es hören ja auch sehr viele junge Unternehmer und Führungskräfte diesen Podcast. Was sind so Situationen gewesen, wo du heute rückblickend sagst, oh, das war eine harte Situation für mich? Und da habe ich aber dann auch echt einen großen Aha-Effekt rausgezogen.
Ja, ich meine, das fängt ja immer erstmal mit Entscheidungen an. Überhaupt so eine Entscheidung zu treffen, so ein Unternehmen zu erwerben. Ja, wenn wir da vielleicht mal rückwärts gehen, das ist ja 22 Jahre jetzt in etwa her. Und ich war damals 48. Viele Leute denken, da bereite ich mich mal langsam schon auf den Ruhestand vor. Also es war jedenfalls damals so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass einige sagten, was, da willst du jetzt dich noch auf so ein Ding stürzen? Und ich hatte ja vorher auch bereits ein Unternehmen, schon 20 Jahre lang, im gleichen Sektor, aber bei weitem nicht die ähnliche Größenordnung und auch nicht das Erfordernis, so viel Geld zu investieren. Das war schon ein erheblicher zweistelliger Millionenbetrag zu Beginn, der investiert werden musste für den Erwerb und den ich nicht hatte, ja, um es mal ganz einfach zu sagen. Also nicht in irgendeiner Rücklage gab es diese Summe nicht und die musste finanziert werden. Und das ist eine Entscheidung, ja. Und auch das Eigenkapital, was man dann beisteuert, mit dem Risiko, dass es weg ist, wenn die Finanzierung nicht bedient werden kann. So eine Entscheidung muss man treffen, ja. Und da erinnere ich mich ganz gut dran. Heute bin ich natürlich froh, dass ich sie getroffen habe. Aber das ist so ein Ruck, den muss man sich geben. Da kann ich nur jedem empfehlen, jedem Zuhörer, das würde ich sagen, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nie zu spät für die große Entscheidung, sich nochmal zu verändern, sich neu zu erfinden. Und das war mit 48 keineswegs zu spät. Und das war auch nicht zu spät, jetzt nehmen wir mal das nächste große Ereignis, diese Pandemie, zu sagen, oh Gott, jetzt müssen wir was anderes machen. Ja, und dann war ich ja nochmal fast 20 Jahre älter. Es war aber auch nicht zu spät, ja. Es ist nie zu spät. Also nie denken, ich sollte mich nicht mehr verändern.
Also ein ganz klares, es ist nie zu spät. Und was gibt dir die Sicherheit für dieses, es ist nie zu spät?
Die Sicherheit gibt mir der Umstand, dass ich das immer irgendwie wieder schaffen konnte, ja. Das gibt mir die Sicherheit.
Aus meiner eigenen Erfahrung merke ich immer in meinem eigenen kleinen Unternehmen, dass diese Sicherheit auch sehr viel mit Motivation zu tun hat und es für mich wichtig ist, dass ich ganz klar habe, hey, das sind meine Ziele, das ist das, was mich antreibt, das ist vielleicht auch das, was ich verändern kann. Wir hatten ja vorher schon den kleinen Schwung auf die Werte von Van Laak. Was ist das, was dich persönlich auch antreibt, deine persönlichen Werte?
Ja, jetzt gibt es das Modewort, mit dem man dann routinemäßig fast schon anfängt, Nachhaltigkeit, ja. Ich kann es dir aber trotzdem nicht ersparen, auch nach diesem Modewort direkt zu greifen, weil wenn man die Geschichte von Van Laak anschaut, dann begreift man sehr schnell, dass es bei uns immer schon ganz oben stand, dieser Begriff der Nachhaltigkeit. Übrigens auch bei der Medical Collection, ja, ist das der ganz entscheidende Punkt. Nachhaltigkeit in einem ganz einfachen Punkt. Das Produkt muss langlebig sein. Ja? Wir werden heute sehr stark irregeführt von all den Leuten, die Nachhaltigkeit als Marketing-Tool missbrauchen, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel uns vorgaukeln, wir müssen Müll recyceln, ja, Stoffe aus recyceltem Material einsetzen. Da sage ich, das ist ja vielleicht nicht schlecht, aber wir müssen ganz woanders anfangen. Wir müssen den Konsum in der Quantität reduzieren. Durch etwas ganz Einfaches, nämlich wir müssen langlebigere Produkte verwenden. Und nehmen wir doch mal ein T-Shirt, das 5 Euro kostet und 6 Wäschen hält, verbraucht ja genauso viele Ressourcen, produziert genauso viel Müll wie ein T-Shirt von uns, das 80 bis 100 Wäschen mit Farbechtheit übersteht, also 6, 8, 10 Mal so lange hält, 20 Mal vielleicht, aber eben einen Bruchteil der Ressourcen verbraucht und des Mülls produziert. Und das ist echte Nachhaltigkeit, aber das haben wir vom ersten Tag an verfolgt, dieses Ziel. Auch meine Vorfahren hier im Unternehmen haben dieses Ziel verfolgt. Also Nachhaltigkeit, das war für uns immer eine Selbstverständlichkeit. Der andere Sektor, wenn wir dann auf die Mitarbeiter schauen, auch das war von Anfang an unsere Maxime. Wir produzieren alles in eigenen Betrieben. Das heißt also, der Umstand, die Mitarbeiter ja gut zu behandeln, das war bei uns vor 100 Jahren schon so. Ja, das kann man in unseren Annalen und in Dokumentationen sehen. Ich habe dir eben hier das Video gezeigt, das ich produziert habe. Das sieht man da. Den Menschen ging es auch vor 100 Jahren in unseren Betrieben schon gut und das konnten wir selber kontrollieren. Wir hatten nicht da eine Supply Chain nach Bangladesch, wo in irgendwelchen Sweatshops Kinderarbeit und solche Dinge praktiziert werden. Also Nachhaltigkeit, das gab es bei uns vor 100 Jahren schon. Das müssen wir heute nicht mühsam nachrüsten. Ja, das ist eine Maxime. Ja, aber insbesondere durch langlebige Produkte.
Also diese Nachhaltigkeit durch langlebige Produkte. Und dann hattest du jetzt gerade angesprochen, auch die gute Behandlung der Mitarbeiter. Ich bin jetzt natürlich super neugierig, woran du das sozusagen festmachst, dass es früher auch schon so war.
Ja, das können wir in der Geschichte des Unternehmens können wir das zurückverfolgen. Und wir sehen eine Fabrik, selbst schon 1881, die schon sehr gut aussah. Und wir haben Fotos von dem Inneren des Betriebes, wo man die Mitarbeiterinnen übrigens überwiegend, schon damals ein sehr hoher Anteil an Mitarbeiterinnen. Und denen ging es da offensichtlich gut. Ich meine, wir wissen nicht alles, das ist klar. So gut ist das nicht dokumentiert, aber man sieht das. Und das war eigentlich alle Zeiten über so. Und die jüngere Geschichte, wenn ich jetzt mal unsere Betriebe nehme, Tunesien, der Betrieb wurde 1973 bereits gegründet von früheren Inhabern des Unternehmens. Und wir haben heute dort im Betrieb in ähnlicher Größenordnung wie zu Gründungszeiten, haben wir die dritte Generation an Mitarbeitern. Und das ist eine unglaubliche Tradition und eine Loyalität zum Unternehmen. In Vietnam haben wir ja einen weiteren Betrieb seit 1993, ja, also auch schon sehr, sehr lange, da sprach noch niemand anders von Vietnam. Und auch da haben wir eine ganz geringe Fluktuation. Wenn ich übrigens die Betriebe besuche, ist das Erste, was ich die Betriebsleiter, Leiterinnen frage, wie sieht's mit der Fluktuation aus? Weil das ist der Gradmesser, ob die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ja?
Absolut. Und wenn du gerade sagst, auf der einen Seite schon in der dritten Generation dann auch diese sehr geringe Fluktuationsrate, was sind die Ursachen dafür, dass es so gering ist und so gut läuft?
Ja, das liegt in der Führung. Auch da, dass die Führung dafür sorgt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen mit allem, was dazugehört. Ja? Ein ganz entscheidender Punkt bei uns ist die Weiterbildung. Ausbildung. Wir haben in allen Betrieben haben wir Ausbildungscenter, die so gut sind, dass sogar Betriebe um uns herum uns bitten, die eigenen Mitarbeiter bei uns auszubilden, weil sie selber die Qualität der Ausbildung in dem Maße nicht abbilden können. Und das ist schon mal ein sehr wichtiges Tool für die Mitarbeiter. Ich höre das immer wieder in Gesprächen, dass sie sich weiterbilden können bei uns. Dann sind es die ganzen Umstände der Arbeit, wie sie geführt werden, Kommunikation. Und wir hatten eben angesprochen, auch so Dinge wie Essen, Verpflegung, das haben wir in allen Betrieben, dass wir für die Mitarbeiter eine Verpflegung zur Verfügung stellen. Zum Beispiel in Vietnam haben wir eine große Küche. 10 Mitarbeiter arbeiten dort in der Küche, nur um diese Verpflegung herzustellen. Und das wird sehr geschätzt. Aber auch, ich gebe noch weitere Beispiele, so etwas wie Public Transport. Das ist auch in den Auslandsbetrieben ein wichtiges Thema, dass wir die Mitarbeiter morgens zu Hause abholen. Übrigens mit den Kindern zusammen, die Kinder dann betreuen in einer Kindertagesstätte, plus Essen, wie erwähnt, also rundum Sorglospaket. Je mehr man da den Mitarbeitern bietet, desto mehr setzt man sich vom Arbeitsmarkt der anderen eben ab.
Ja, wow. Also gerade dieser Punkt, auch dieses Rundum-Sorglungspaket, die Kinder werden auch mit abgeholt, die bekommen auch noch eine Betreuung. Das finde ich schon außergewöhnlich.
Ja.
Ehrlicherweise.
Es gibt auch Dinge, auf die du vielleicht jetzt nicht kommst, aber ich habe wir haben in Vietnam in unserem Betrieb immer wieder Delegationen zu Besuch, speziell wenn jetzt zum Beispiel deutsche Politiker kommen, dann ist eigentlich so Standard ist Besuch bei Van Laak als so eine Art Vorzeigeunternehmen. Und da war dann ein Minister, das war der Gabriel, genau, als der uns dann besuchte, dann hat der gesagt, ja, ich muss dann aber der Ausgewogenheit halber muss ich auch noch ein, zwei andere Betriebe sehen, ja, dass ich nicht nur euch besuche, sonst sieht es so aus, so als würde ich euch da bevorzugen. Und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir organisieren, also dass wir noch zwei andere Betriebe sehen. Und dann ist mir, bin ich ja selber mitgefahren in diese anderen Betriebe. Und das fing schon an, man kommt da rein und die haben keine Aircondition. Ja? Mhm. Jetzt kannst du denken, das ist ja eine Nebensache. Nicht wirklich.
Bei den Klimabedingungen.
Bei den Klimabedingungen nicht. Ist das keine Nebensache. Und da schlug mir dann gleich eine feuchte Hitze entgegen. Und dann hing da auch ein Thermometer dann in so einem Unternehmen. Und du siehst dann da irgendwie 32 Grad als Raumtemperatur und musst dann arbeiten. 8 bis 10 Stunden. Das ist schon ein Riesenvorteil, ja, wenn du in klimatisierten Räumen arbeiten kannst, nicht? In diesem tropischen Klima.
Bedingungen, absolut. Ja. Also das ist ja auch ein Thema von Arbeitsschutz. Also in Deutschland wäre das Arbeitsschutz.
Genau.
Aber auch da wieder, also ich finde es ja auch immer so diese spannend, dieses Umdenken im Sinne von, okay, aber jemand, der bessere Bedingungen hat und bessere klimatische Bedingungen, der arbeitet ja auch konzentrierter, der arbeitet vielleicht auch ausdauernder, der macht das mehr Spaß, dann ist das für die Fluktuation wieder besser. Also diese Sachen, das geht ja, also gerade auch aus dieser wirtschaftspsychologischen Sicht, es geht ja auch zum Teil einfach darum, die Strategie vom Unternehmen besser zu erreichen damit. Und da dieses Umdenken zu schaffen, hey, wenn ich den Menschen mehr ins Zentrum setze, dann erreiche ich meine Ziele auch viel besser.
Ja.
Also das sehe ich jetzt zum einen da bei den Klimabedingungen, aber sehe ich auch bei der guten Ernährung vorher schon, die dann wieder zu mehr Energie führt.
Ja.
Ja, absolut. Zum Stichwort Energie, was mich natürlich auch immer sehr interessiert, ist Energie und Motivation. Wie treibst du dich morgens an? Wie motivierst du dich? Was machst du, damit dein Energielevel stimmt? Das sind mehrere Fragen in einer.
Da bin ich wahrscheinlich vom Schicksal begünstigt. Das brauche ich alles nicht, ja. Meine Frau, die sagt vielleicht manchmal, musst du nicht mal runterkommen? Nein, das muss ich nicht. Ja, ich muss nicht runterkommen. Wenn ich irgendwie Burnout gefährdet wäre, da hatte ich jetzt schon über 40 Jahre Zeit, hat sich nicht eingestellt. Ja, da bin ich nicht gefährdet. Die Motivation, die ist irgendwie automatisch da. Ja, ich bin eigentlich immer motiviert. Tag und Nacht, das ist kein Problem für mich. Es macht mir so viel Spaß. Ich zitiere da gerne immer dann Karl Lagerfeld, als der gefragt wurde, auch in einem vielleicht ähnlichen Interview, Sie arbeiten so viel, wie muss man sich das vorstellen? Dann hat er gesagt, ja, erstmal, also ich arbeite nicht viel, ich arbeite gar nicht. Ich mache Freizeitbeschäftigung mit professionellem Hintergrund. Ja. Das würde ich gerne für mich auch beanspruchen. Mhm. So sieht das bei mir auch aus.
Ja, ich erlebe dich auch als jemand, der total viel Spaß hat an dem, was du machst.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch eine Einstellungssache, zumindest aus meiner Perspektive, weil ich bin auch so ein kleines, ich nenne es Arbeitstier, aber ich finde dieses Zitat von Karl Lagerfeld tatsächlich, ich möchte es auch auf mich übertragen, weil es eben so viel Spaß macht. Aber es ist ja, also bei mir persönlich ist es tatsächlich sowas, dass ich merke, wenn Dinge besser werden, das kann ein Produkt sein, an dem ich arbeite oder ein Training, an dem ich arbeite, dass ich es einfach immer mehr perfektioniere und mich darüber erfreue. Es kann aber auch meine eigene persönliche Leistung sein, wo ich merke so, ah, das gelingt mir heute viel besser als gestern. Also dieses Messen mit mir selber aus der Vergangenheit. Und das ist tatsächlich einer der Hauptmotivatoren, der mich antreibt, wo ich merke, ah ja, cool, wieder ein Fortschritt, wieder wird etwas geschafft, wo ich gewachsen bin.
Ja.
Kannst du sowas bei dir auch sehen?
Ja, unbedingt. Und mit der Zeit hat man ja immer mehr auch gelernt, Probleme sind Herausforderungen, man muss sie lösen und man wird natürlich immer entspannter dabei, wenn ein Problem kommt, dass man sich sagt, naja, wir haben ja in der Vergangenheit auch immer Lösungen gefunden. Ich sage übrigens meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch dann gerne, wenn sie sich beklagen über die vielen Probleme, dass doch letztlich Problemlöser, ja, das heißt auf Englisch Manager, ja, und ihr müsst auch ein bisschen dankbar sein für die Probleme, dafür brauchen wir dann euch als Manager und ohne Probleme hättet ihr eigentlich gar keine Existenzgrundlage, ja, und also sagt auch mal Danke, liebe Probleme, dass es euch gibt, dass wir euch lösen dürfen, dass wir einen Job haben, ne?
Mhm. Das gefällt mir total gut, weil aus der Psychologie weiß ich, dass je nachdem, wie wir Dinge betrachten, kriegen wir auch ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Ne? Also sehe ich ein Problem wirklich als Mauer, dann sind meine Emotionen nicht so groß, nicht so gut, dann bin ich eher schlecht gelaunt. Andersherum, wenn ich ein Problem eher als Herausforderung sehe oder weiß, hey, ich kann das lösen, dann kriege ich gute Gefühle, dann bin ich irgendwie positiv gestimmt und dann passiert tatsächlich etwas, es nennt sich Broaden Build Theory, dass wir einen weiteren Fokus kriegen und Dinge, Lösungsmöglichkeiten sehen, die vorher nicht da waren. Von daher gefällt mir diese Betrachtungsweise sehr gut.
Ja.
Ja, lieber Christian, dann möchte ich dich zum Ende noch zwei Fragen stellen. Die erste ist, gibt es etwas, was ich jetzt heute nicht gefragt habe, aber dir total wichtig ist, an die Hörer da draußen mitzugeben?
Ich glaube, das Wichtige hab ich gesagt, vor allem jetzt so, ich bin ja schon in einer, ich sag nicht späten Phase, aber fortgeschrittenen Phase meiner Berufskarriere. Das möchte ich nochmal wiederholen. Ihr müsst nie denken, es ist zu spät, ja, nochmal was ganz Neues zu machen. Und wir haben jetzt zunehmend, beobachte ich das, auch Mitarbeiter einmal, die schon sehr lange bei uns waren und auf einmal bietet sich denen eine neue Chance, doch nochmal irgendwo aufzusteigen oder was ganz anderes zu machen und eigentlich, obwohl die uns dann ja fehlen, wenn die woanders hingehen, bin ich geneigt, die auch dabei eher zu unterstützen und zu sagen, ja, ich erkenne mich jetzt selbst in euch, denn ich habe auch immer neue Chancen sehr gerne aufgegriffen und das würde ich empfehlen, denkt nie, es ist zu spät.
Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Und es ist tatsächlich auch nochmal ein Ratschlag, den du oder eine Empfehlung wünsche ich mir noch als letzte Frage. Einmal an unsere Hörer, aber vielleicht auch an mich als junge Unternehmerin. Was würdest du mir mit auf den Weg geben?
Übrigens noch ergänzend, ist es nie zu spät, kann man auch noch sagen, immer wieder geht eine neue Tür auf, ja? Mhm. Das ist auch wichtig. Du musst aber auch die Tür aufgehen lassen, ja? Du musst das auch mitmachen. Und musst auch dann vielleicht da durchgehen, nicht? Nicht nur die offene Tür anschauen aus der Ferne und sich nicht trauen, sondern geh da auch mal durch, ja, durch die neue Tür.
Ja, absolut. Und da aber vorher auch so, dass es dann wieder dieser aus der Forschung oder auch aus der Psychologie dieser Faktor, hey, wenn die Tür aufgeht, wenn ich vorher schon weiß, was ich möchte, dann erkenne ich auch, dass die Tür aufgeht und dann gehe ich auch durch. Ne? Ja. Also weil wenn ich nicht weiß, was ich in welche Richtung ich will, dann nützt es mir auch nichts, wenn um mich herum plötzlich Türen aufgehen.
Genau, genau.
Ja. Ja, wunderbar. Dann hatte ich nämlich vorher in unserem Vorgespräch die Gelegenheit, einen ganz, ganz tollen Film anzuschauen über Van Laak, wo du sagtest, du möchtest jetzt ab und zu mal was auch auf Social Media machen. Kannst du da den Hörern schon sagen, wo du das verlinkst oder wo sie da mehr von dir in Zukunft erfahren werden?
Ja, also das erste, worum ich mich ja selber hier in dem Fall kümmern möchte, ist das jeweilige Drehbuch. Das muss für mich irgendwie eine spannende Idee sein, die auch neue Inhalte, neue Informationen bietet. Ja, also zum Beispiel das Video, das wir jetzt gemacht haben, da geht es in dem Drehbuch um die Geschichte des Unternehmens. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, das war ja auch eine Unternehmerpersönlichkeit, auch damals ein alleiniger Inhaber, was hat der gemacht, ja? Was hat den umgetrieben und wie lief der Tag von dem Menschen, ja? Und ja, du, da habe ich einfach mal unterstellt, der lief genauso wie meiner. Der hat sich mit den gleichen Dingen beschäftigt, ja? Also Stoffe, Qualität, das Produkt, das hat ihn umgetrieben, das musste das Beste überhaupt sein des Sektors und das habe ich einfach mal angenommen. Und dann bin ich im Rahmen einer Zeitreise auf die Suche gegangen, wie das denn gelaufen sein kann. Und das ist so ein bisschen das Drehbuch, die Drehbuchidee für dieses Video. Und ähnliche Dinge möchte ich jetzt einmal im Monat machen. Ja, ein solches Drehbuch und dann das dazu passende Video. Und die Reichweite, das erarbeiten wir gerade. Das fängt aber ganz banal an. Das spielen wir auf Monitoren in unseren Geschäften aus, in den Showrooms, wo die Einzelhändler zur Order kommen. Da geht das mal los. Dann gibt es zahlreiche Händler jetzt, die das auch ihrerseits in den Läden zeigen wollen, wo unsere Hemden verkauft werden, Maßhemden verkauft werden, Events stattfinden, dass man dann so ein Video oder mehrere dann auch mal abspielen kann. Und Social Media, da haben wir dann nochmal eine spezielle Agentur, die das auf Reichweite bringt, also bis hin zu TikTok, Instagram und so weiter. Aber da kümmert sich dann eine spezialisierte Agentur drum.
Okay. Ja, dann Christian, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin jetzt noch ein bisschen neugierig, wie du dich an die Drehbuchschreibung machst. Das ist jetzt gerade noch eine private Frage, die gar nichts mit dem Podcast zu tun hat. Aber das ist natürlich super spannend.
Ja, das ist ein bisschen kreative Herausforderung, ja. Also ich kann mal Beispiele nennen. Es wird Videos geben, die sich um zum Beispiel dieses Thema Nachhaltigkeit, Qualität, insbesondere habe ich gelernt, in den sozialen Medien funktioniert ja ganz gut so die Gegenüberstellung. Schwarz und weiß, gut und böse, gut und schlecht. Und da haben wir jetzt, wird gerade gedreht, ein Thema, die Langlebigkeit der Produkte. Ja, wir vergleichen Fast Fashion Produkte für 5 €, die eben nicht langlebig sind, mit unseren. Ja, und das stellen wir dann im Video dar. Oder jetzt im März, das ist unmittelbar bevorstehend, habe ich tatsächlich eine aufwendige Reise in die Südsee. In Vietnam, vor Saigon, gibt es Vorkommen der Trockerschnecke. Die Trockerschnecke kommt dort vor in einer wilden Population, also nicht gezüchtet. Und da fahren die Fischer raus aufs Meer und sammeln diese Schnecken ein, ja, diese Trockerschnecken. Und der nächste Schritt ist, dass sie damit auf den Wochenmarkt fahren zu einem Fischverarbeiter, der dann das Lebensmittel, diese Schnecke, aus diesem Gehäuse gewinnt. Und davon ernährt sich die Bevölkerung. Also der Fischer ernährt sich von diesem Business, die Schnecke zu fangen, zu sammeln. Auf dem Markt wird daraus ein Lebensmittel produziert und der Abfall, der dann entsteht von dieser Schnecke, daraus machen wir unsere Permutknöpfe.
Ah, spannend.
Und das Ganze werde ich dann in einem Video darstellen. Das geht damit los, dass ich da in einer Van Lack Schwimmshorts rausfahre mit dem Fischer auf das Meer, um diese Schnecken einzusammeln, ja? Mhm. Im wahrsten Sinne, unseren Knöpfen auf den Grund zu gehen.
Ja, die schönen Knöpfe.
Ja.
Genau.
Und im Unterschied zur sonstigen Bevölkerung, ich würde sagen wahrscheinlich 95%, sind unsere Knöpfe nämlich auch in dem Punkt nachhaltig und nicht aus Kunststoff, sprich Polyester, das ja nicht abbaubar ist. Das begegnet dir dann in den Meeren leider negativ, das nicht abbaubare Polyester. Im Unterschied dazu sind unsere Knöpfe natürlichen Ursprungs und insofern auch natürlich zu 100% abbaubar.
Und auch sehr, also ich oute mich jetzt auch mal als Van Lack-Fan.
Ja.
Ich habe tatsächlich diese Eigenschaft meines Großvaters übernommen und sehr viele Van Lack-Hemden schon immer getragen.
Sehr gut.
Und ich finde die Knöpfe aber auch einfach wunderschön.
Ja.
Also die sind schöner und ich finde es auch in der Handhabung viel schöner als andere Knöpfe.
Als
tatsächlich,
Plastik.
Als diese herkömmlichen Plastikknöpfe.
Ja, ja, ja. Ja.
Das macht ja auch einen Teil der schönen Ware aus.
Ganz klar. Also wir lieben ja die natürlichen Rohstoffe, also auch Baumwolle, Leinen, Seide. Ja. Wir haben ungerne so Materialien wie Polyester. Ja,
ja, finde ich gut.
Mit der Einschränkung, jetzt muss ich eine Einschränkung machen, im medizinischen Bereich ist es nicht zu vermeiden, weil die hygienischen Anforderungen, insbesondere dieser sehr heißen Wäsche, dieses Treatment mit Chemikalien, die diese Hygiene sicherstellen, da ist Polyester nicht ganz zu vermeiden, um die Faser entsprechend zu stabilisieren und funktional auf diese Behandlung vorzubereiten.
Ja, spannend.
Ja.
Ja. Kriege ich jetzt gerade schon wieder total Lust in diese, ich mag immer gerne so unterschiedliche, deshalb mache ich auch meinen Job,
ja.
Aber in unterschiedliche Unternehmen und Bereiche reinzuschnuppern. Jetzt hätte ich schon wieder voll Lust, mich mit diesem Thema Stoff noch mehr auseinanderzusetzen.
Genau.
Ja, cool, Christian. Vielen Dank.
Gerne.
Das war super erhellend und ich habe ganz viele neue Ideen bekommen. Vielen
Dank.
Das
freut mich. Sehr gerne.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.